Howard Phillips Lovecraft und Clifford Martin Eddy Jr. Taub, stumm und blind. Am 28. Juni 1924, kurz nach Mittag, hielt Dr. Morehouse seine Maschine vor dem Haus der Tanners an und vier Männer stiegen aus. Das steinerne Gebäude, das sich in perfektem Zustand befand, lag in der Nähe der Straße und wäre da nicht der Sumpf auf der Rückseite gewesen, hätte es keine Spur einer dunklen Andeutung gehabt. Die makellose weiße Eingangstür war über einen gepflegten Rasen hinweg in einiger Entfernung von der Straße zu sehen, und als sich die Gruppe des Arztes näherte, konnte man erkennen, dass das gewichtige Portal weit offen stand. Nur die Fliegengittertür war geschlossen. Die unmittelbare Gegenwart des Hauses hatte die vier Männer in eine Art nervöses Schweigen versetzt, denn was darin lauerte, konnte man sich nur mit unbestimmtem Grauen vorstellen. Diese Furcht nahm deutlich ab, als die Männer klar das Geräusch von Richard Blakes Schreibmaschine hörten. Weniger als eine Stunde zuvor war ein erwachsener Mann ohne Hut, ohne Mantel und schreiend aus dem Haus geflohen, um eine halbe Meile entfernt über die Türschwelle seines nächsten Nachbarn zu stolpern und unzusammenhängend von Haus, Dunkelheit, Sumpf und Zimmer zu brabbeln. Dr. Morehouse hatte keinen weiteren Anlass zu erregter Aufmerksamkeit gebraucht, als er erfuhr, dass eine geifernde, wahnsinnige Kreatur aus dem Haus der alten Tanners am Rande des Sumpfes ausgebrochen war. Er hatte gewusst, dass etwas passieren würde, als die beiden Männer das verfluchte Ziegelhaus übernommen hatten. Der Mann, der geflohen war, und sein Herr Richard Blake, der Schriftsteller und Dichter aus Boston, das Genie, das mit allen Nerven und Sinnen in den Krieg zog und so zurückkam, wie er jetzt war. Immer noch lässig, obwohl halb gelähmt, immer noch fröhlich spazierend zwischen den Schönheiten und Klängen der lebendigen Fantasie, obwohl für immer von der physischen Welt abgeschottet. Taub, stumm und blind. Blake hatte sich an den seltsamen Überlieferungen und den erschütternden Andeutungen über das Haus und seine früheren Bewohner berauscht. Solch uralte Überlieferungen waren ein fantasievolles Gut, an dem ihn sein körperlicher Zustand nicht hindern konnte. Er hatte über die Weissagungen der abergläubischen Einheimischen gelacht. Jetzt, da sein einziger Gefährte in panischer Angst geflohen war und er selbst hilflos mit dem zurückblieb, was diesen Schrecken verursacht hatte, hatte Blake vielleicht weniger Anlass zum Schwärmen und Lachen. Das war zumindest die Überlegung von Dr. Morehouse, als er sich dem Problem des Flüchtigen stellte und den verwirrten Dorfbewohner bat, ihm bei der Suche nach dem Flüchtigen zu helfen. Die Familie Morehouse war ein altes Geschlecht aus Fenham, und der Großvater des Arztes hatte zu denjenigen gehört, die 1819 die Leiche des Einsiedlers Simeon Tanner verbrannt hatten. Selbst aus dieser Entfernung konnte sich der geschulte Arzt eines Kribbelns in der Wirbelsäule nicht erwehren, wenn er an die Aufzeichnungen über die Verbrennung dachte. An die naiven Folgerungen, die unwissende Bauern aus einer unbedeutenden und belanglosen Erscheinung des Verstorbenen zogen. Er wusste, dass dieses Prickeln albern war, denn unscheinbare, knöcherne Ausstülpungen am vorderen Teil des Schädels sind ohne Bedeutung und oft bei kahlköpfigen Männern zu beobachten. Unter den vier Männern, die sich schließlich entschlossen, dem verabscheuungswürdigen Haus in der Obhut des Arztes zu nähern, kam es zu einem seltsam ehrfürchtigen Gespräch über verschwommene Legenden und halbgare Gerüchte, die von neugierigen Großmüttern weitergegeben wurden. Legenden und Andeutungen, die selten wiederholt und fast nie ernsthaft miteinander verglichen wurden. Sie reichten bis ins Jahr 1692 zurück, als ein Tanner nach einem Hexereiprozess auf dem Gallows Hill in Salem ums Leben gekommen war, wurden aber erst mit dem Bau des Hauses vertieft. 1747, wenngleich das Haus etwas jünger war. Selbst damals waren die Geschichten nicht sehr zahlreich, denn so seltsam die Tanners auch waren, es war nur der letzte von ihnen, der alte Simeon, den die Leute so sehr fürchteten. Er fügte zu dem, was er geerbt hatte, noch etwas hinzu. Es war auf schreckliche Weise, wie alle flüsterten, und mauerte die Fenster des südöstlichen Zimmers zu, dessen Ostwand zum Sumpf hinzeigte. Das war sein Arbeitszimmer und seine Bibliothek, und es hatte eine Tür von doppelter Dicke mit Verstrebungen. Sie war in jener schrecklichen Winternacht 1819 mit Äxten durchschlagen worden, als der stinkende Rauch aus dem Schornstein quoll und man Tanners Leiche darin fand. Mit diesem Gesichtsausdruck. Wegen dieses Gesichtsausdrucks und nicht wegen der beiden knochigen Auswüchse unter dem buschigen weißen Haar hatten sie die Leiche und die Bücher und Manuskripte, die sie in diesem Zimmer gefunden hatten, verbrannt. Allerdings wurde die kurze Strecke zum Haus der Tanners zurückgelegt, bevor viel wichtiges historisches Material miteinander in Zusammenhang gebracht werden konnte. Als der Arzt an der Spitze der Gruppe die Fliegengittertür öffnete und den gewölbten Flur betrat, bemerkte man, dass das Geräusch des Schreibens plötzlich verstummte. Zwei der Männer meinten auch, einen schwachen, kalten Luftzug bemerkt zu haben, der seltsamerweise nicht zu der großen Hitze des Tages passte, obwohl sie sich später weigerten, dies zu beschwören. Die Eingangshalle war in perfekter Ordnung. Ebenso wie die verschiedenen Räume, die man auf der Suche nach dem Arbeitszimmer betrat, in dem sich Blake vermutlich aufhielt. Der Autor hatte sein Haus in exquisitem kolonialen Geschmack eingerichtet, und obwohl er keine andere Hilfe als den einen Diener hatte, war es ihm gelungen, es in einem Zustand lobenswerter Sauberkeit zu halten. Dr. Morehouse führte seine Männer von Raum zu Raum durch die weit geöffneten Türen und Torbögen und fand schließlich die Bibliothek oder das Arbeitszimmer, das er gesucht hatte. Einen schönen südlichen Raum im Erdgeschoss, der an das einst gefürchtete Arbeitszimmer von Simeon Tanner grenzte und mit den Büchern, die der Diener durch ein ausgeklügeltes Tastalphabet geordnet und mit sperrigen Einbänden in Blindenschrift ausgekleidet hatte, die der Autor selbst mit seinen empfindlichen Fingerspitzen las. Richard Blake war natürlich auch da, wie immer vor seiner Schreibmaschine sitzend, mit einem Stapel frisch geschriebener Seiten auf dem Tisch und dem Boden und einem Blatt noch in der Maschine. Er hatte, wie es schien, mit einer gewissen Plötzlichkeit aufgehört zu arbeiten, vielleicht wegen einer Erkältung, die ihn dazu veranlasst hatte, den Kragen seines Morgenmantels hochzuziehen, und sein Kopf war in Richtung der Tür des sonnigen Nebenzimmers gedreht, auf eine Art und Weise, die für jemanden, dessen Mangel an Seh- und Hörvermögen jeden Sinn für die äußere Welt ausschließt, ziemlich ungewöhnlich war. Als Dr. Morehouse näher kam und sich dorthin begab, wo er das Gesicht des Autors sehen konnte, wurde er sehr blass und forderte die anderen auf, zurückzutreten. Er brauchte Zeit, um sich zu beruhigen und jede Möglichkeit einer abscheulichen Einbildung auszuschließen. Er brauchte nicht länger darüber zu spekulieren, warum man die Leiche des alten Simeon Tanner in jener Winternacht wegen ihres Aussehens verbrannt hatte, denn hier gab es etwas, mit dem sich nur ein disziplinierter Geist auseinandersetzen musste. Der verstorbene Richard Blake, dessen Schreibmaschine ihr nonchalantes Klicken erst eingestellt hatte, als die Männer das Haus betreten hatten, hatte trotz seiner Blindheit etwas gesehen und war davon getroffen worden. Die menschliche Natur hatte nichts mit seinem Gesichtsausdruck oder dem glasigen, morbiden Blick gemein, der in den großen, blauen, blutunterlaufenen Augen loderte, die 6 Jahre lang für die Bilder dieser Welt verschlossen waren. Diese Augen waren mit einer Welle des hellsichtigen Entsetzens auf die Tür zu Simeon Tanners altem Arbeitszimmer gerichtet, wo die Sonne auf die Wände schien, die einst in zugemauerte Schwärze gehüllt waren. Und Dr. Arlo Morehouse wurde schwindelig, als er sah, dass trotz des gleißenden Tageslichts die tintenfarbenen Pupillen dieser Augen so stark geweitet waren wie die einer Katze im Dunkeln. Der Arzt schloss die starren, blinden Augen, bevor er die anderen das Gesicht der Leiche betrachten ließ. In der Zwischenzeit untersuchte er die leblose Gestalt mit fieberhafter Sorgfalt, wobei er trotz seiner pulsierenden Nerven und fast zitternden Händen peinlich genau auf die fachliche Ausführung achtete. Einige seiner Ergebnisse teilte er von Zeit zu Zeit dem ehrfürchtigen und neugierigen Trio um ihn herum mit. Andere Ergebnisse hielt er mit Bedacht zurück, damit sie nicht zu Spekulationen führten, die beunruhigender waren, als es menschliche Erwägungen sein sollten. Einer der Männer murmelte etwas über das zerzauste schwarze Haar der Leiche und die Art und Weise, wie die Papiere verstreut waren, und zwar nicht aufgrund seiner Worte, sondern aufgrund einer scharfsinnigen, unabhängigen Beobachtung. Dieser Mann sagte, es sei, als ob eine starke Brise durch die offene Tür geweht hätte, auf die der Tote blickte, obwohl die ehemals zugemauerten Fenster jenseits der Tür tatsächlich vollständig für die warme Juniluft geöffnet waren und es den ganzen Tag über kaum einen Windhauch gegeben hatte. Als einer der Männer begann, die Blätter des frisch geschriebenen Manuskripts, die auf dem Boden und dem Tisch lagen, einzusammeln, hielt Dr. Morehouse ihn mit einer beunruhigten Geste auf. Er hatte das Blatt gesehen, das in der Maschine verblieben war, und es eilig herausgenommen und eingesteckt, nachdem ein oder zwei Sätze sein Gesicht abermals erblichen ließen. Dieser Vorfall veranlasste ihn, die verstreuten Blätter selbst aufzusammeln und sie, ohne sie zu ordnen, massenhaft in eine Innentasche zu stopfen. Und nicht einmal das, was er gelesen hatte, erschreckte ihn halb so sehr wie das, was er jetzt bemerkte. Der feine Unterschied im Anschlag und in der Heftigkeit des Schreibens, der die Blätter, die er aufhob, von denen unterschied, die er auf der Schreibmaschine gefunden hatte. Diesen schattenhaften Eindruck konnte er nicht von dem anderen schrecklichen Umstand trennen, den er so eifrig vor den Männern verbarg, die das Klicken der Schreibmaschine keine 10 Minuten zuvor gehört hatten. Der Umstand, den er sogar aus seinem eigenen Bewusstsein zu verdrängen versuchte, bis er allein sein konnte und in den gnädigen Tiefen seines Morris-Stuhls ruhte. Man kann die Angst, die er angesichts dieses Umstandes empfand, ermessen, wenn man bedenkt, was er auf sich nahm, um sie zu unterdrücken. In mehr als 30 Jahren Berufserfahrung hatte er einen Gerichtsmediziner nie als jemanden betrachtet, dem man eine Tatsache vorenthalten konnte. Doch trotz aller Formalitäten, die nun folgten, wusste niemand, dass er bei der Untersuchung dieses starrenden, entstellten, blinden Mannes sofort gesehen hatte, dass der Tod mindestens eine halbe Stunde vor der Entdeckung eingetreten sein musste. Dr. Morehouse schloss die Außentür und führte die Gruppe durch jeden Winkel des alten Gebäudes auf der Suche nach Beweisen, die die Tragödie direkt erhellen könnten. Noch nie war ein Ergebnis so negativ. Er wusste, dass die Falltür des alten Simeon Tanner entfernt worden war, nachdem die Bücher und die Leiche des Einsiedlers verbrannt worden waren, und dass der Unterkeller und der gewundene Tunnel unter dem Sumpf zugeschüttet worden waren, sobald man sie entdeckt hatte, etwa 35 Jahre später. Jetzt sah er, dass keine neuen Unregelmäßigkeiten an ihre Stelle getreten waren und dass die gesamte Einrichtung nur die normale Sauberkeit einer modernen Restaurierung und geschmackvollen Pflege aufwies. Er rief telefonisch den Sheriff in Fenham und den Gerichtsmediziner in Bayboro an und wartete auf die Ankunft des Ersteren, der, als er kam, darauf bestand, zwei der Männer als Hilfs-Sheriffs zu vereidigen, bis der Gerichtsmediziner eintreffen würde. Dr. Morehouse, der die Verblüffung und die Hilflosigkeit der Beamten kannte, musste schmunzeln, als er mit dem Dorfbewohner ging, der noch immer den geflohenen Mann in seinem Haus beherbergte. Sie fanden den Betroffenen äußerst schwach, aber bei Bewusstsein und ziemlich gefasst vor. Nachdem er dem Sheriff versprochen hatte, dem Geflohenen alle möglichen Informationen zu entlocken und sie ihm zu übermitteln, begann Dr. Morehouse mit einer ruhigen und taktvollen Befragung, die von einem vernünftigen und nachgiebigen Geist aufgenommen und nur durch die Erinnerungslücken gestört wurde. Ein Großteil der Ruhe des Mannes war wohl der gnädigen Unfähigkeit geschuldet, sich zu erinnern, denn alles, was er jetzt erzählen konnte, war, dass er mit seinem Herrn im Arbeitszimmer gewesen war und gesehen zu haben schien, wie der Raum nebenan plötzlich dunkel wurde. Der Raum, in dem die Sonne seit mehr als 100 Jahren die Düsternis der zugemauerten Fenster ersetzt hatte. Selbst diese Erinnerung, an der er in der Tat halb zweifelte, beunruhigte die angespannten Nerven des Mannes sehr, und Dr. Morehouse teilte ihm mit äußerster Sanftheit und Umsicht mit, dass sein Herr tot sei. Ein natürliches Opfer der Herzschwäche, die seine schrecklichen Kriegsverletzungen verursacht haben mussten. Der Mann war betrübt, denn er hatte sich dem verkrüppelten Autor gewidmet. Aber er versprach, Tapferkeit zu zeigen, indem er den Leichnam nach Abschluss der amtlichen Untersuchung durch den Gerichtsmediziner zu seiner Familie nach Boston zurückbringen würde. Nachdem der Arzt die Neugier des Hausherrn und seiner Frau so unbestimmt wie möglich befriedigt und sie gedrängt hatte, den kranken Mann zu beherbergen und ihn bis zu seiner Abreise mit der Leiche vom Haus der Tanners fernzuhalten, fuhr er in wachsender Erregung nach Hause. Endlich war er frei, das getippte Manuskript des Toten zu lesen und wenigstens eine Ahnung davon zu bekommen, was für ein höllisches Ding diesen zerrütteten Sinnen des Sehens und Hörens getrotzt hatte und so verhängnisvoll in die zarte Vernunft eingedrungen war, die in äußerster Dunkelheit und Stille gebrütet hatte. Er wusste, dass es eine groteske und schreckliche Lektüre werden würde, und er beeilte sich nicht, sie zu beginnen. Stattdessen stellte er ganz bewusst sein Auto in die Garage, machte es sich im Morgenmantel bequem und stellte einen Behälter mit Beruhigungs- und Stärkungsmitteln neben den großen Stuhl, auf dem er sitzen sollte. Auch danach verschwendete er sichtlich Zeit, als er langsam die nummerierten Blätter ordnete, wobei er sorgfältig jeden eingehenden Blick auf ihren Text vermied. Was das Manuskript mit Dr. Morehouse gemacht hat, wissen wir alle. Es wäre nie von einem anderen gelesen worden, hätte seine Frau es nicht in die Hand genommen, als er eine Stunde später träge auf seinem Stuhl lag, schwer atmend und nicht auf ein Klopfen reagierend, das man für heftig genug gehalten hätte, um einen mumifizierten Pharao zu wecken. So schrecklich das Dokument auch ist, vor allem durch den offensichtlichen Stilwechsel gegen Ende, können wir uns der Überzeugung nicht erwehren, dass es für den volkskundlich bewanderten Arzt einen zusätzlichen und höchsten Schrecken darstellte, der keinem anderen jemals widerfahren wird. Sicherlich ist es die allgemeine Meinung von Fenham, dass die große Kenntnis des Arztes über das Gerede alter Leute und die Geschichten, die ihm sein Großvater in seiner Jugend erzählte, ihm einige besondere Informationen lieferte, in deren Licht Richard Blakes abscheuliche Chronik eine neue, klare und verheerende Bedeutung erhielt, die für den normalen menschlichen Verstand fast unerträglich ist. Das würde die Langsamkeit seiner Genesung an jenem Juniabend erklären. Den Widerwillen, mit dem er seiner Frau und seinem Sohn gestattete, das Manuskript zu lesen, Die eigentümliche Ungnade, mit der er ihrer Entschlossenheit ein so düster anmutendes Dokument nicht zu verbrennen nachgab, und vor allem die eigentümliche Unbesonnenheit, mit der er sich beeilte, das alte Tanner-Anwesen zu erwerben, das Haus mit Dynamit zu zerstören und die Bäume des Sumpfes in beträchtlicher Entfernung von der Straße zu fällen. Was das ganze Thema betrifft, so bewahrt er heute eine unnachgiebige Zurückhaltung. Und es ist sicher, dass mit ihm ein Wissen stirbt, ohne dass die Welt ein besserer Ort ist. Das Manuskript, wie es hier beigefügt ist, wurde mit freundlicher Genehmigung von Floyd Morehouse Esquire, dem Sohn des Arztes, kopiert. Einige wenige Auslassungen, die durch Sternchen gekennzeichnet sind, wurden im Interesse des Seelenfriedens der Öffentlichkeit vorgenommen. Andere wurden durch die Unbestimmtheit des Textes verursacht, wo die blitzschnelle Schreibweise des betroffenen Autors in Inkohärenz oder Zweideutigkeit zu versinken scheint. An drei Stellen, an denen die Lücken durch den Text recht gut verdeutlicht werden, wurde versucht, den Text zu überarbeiten. Über den Stilwandel gegen Ende des Textes sollte man besser nichts sagen. Sicherlich ist es plausibel genug, dieses Phänomen, sowohl was den Inhalt als auch den physischen Aspekt des Schreibens anbelangt, dem gequälten und schwankenden Geist eines Opfers zuzuschreiben, dessen einstige Beeinträchtigungen im Vergleich zu dem, womit er sich nun konfrontiert sah, verblasst waren. Kühnen Gemütern steht es frei, ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Hier ist also das Dokument, das in einem verfluchten Haus von einem Verstand geschrieben wurde, der für die Bilder und Geräusche der Welt verschlossen war. Ein Verstand, der allein und ungewarnt der Gnade und dem Spott von Mächten ausgesetzt war, denen kein sehender und hörender Mensch jemals gegenüberstand. So sehr es auch im Widerspruch zu allem steht, was wir durch Physik, Chemie und Biologie über das Universum wissen, wird der logische Verstand es als ein einzigartiges Produkt von Demenz einstufen. Einer Demenz, die dem Mann, der rechtzeitig aus dem Haus stürmte, auf irgendeine mitfühlende Weise zugetragen wurde. Und so kann es in der Tat sehr wohl betrachtet werden. Zumindest solange Dr. Arlo Morehouse sein Schweigen aufrecht erhält. Das Manuskript. Aus den unbestimmten Befürchtungen der letzten Viertelstunde werden nun handfeste Ängste. Zunächst einmal bin ich fest davon überzeugt, dass Dobbs etwas zugestoßen sein muss. Zum ersten Mal, seit wir zusammen sind, hat er nicht auf meine Rufe reagiert. Als er auf mein wiederholtes Läuten nicht reagierte, beschloss ich, dass die Glocke defekt sein musste. Aber ich habe mit so viel Kraft auf den Tisch gehämmert, dass ich eine ganze Totenschar Charons hätte wecken können. Zuerst dachte ich, er könnte sich aus dem Haus geschlichen haben, um frische Luft zu schnappen, denn es war den ganzen Vormittag über heiß und schwül. Aber es sieht Dobbs nicht ähnlich, so lange wegzubleiben, ohne sich vorher zu vergewissern, dass es mir an nichts fehlen würde. Es sind jedoch die ungewöhnlichen Ereignisse der letzten Minuten, die meinen Verdacht bestätigen, dass Dobbs Abwesenheit etwas ist, das er nicht beeinflussen kann. Es ist dasselbe Ereignis, das mich dazu veranlasst, meine Eindrücke und Vermutungen zu Papier zu bringen, in der Hoffnung, dass der bloße Akt der Aufzeichnung eine gewisse unheimliche Andeutung einer bevorstehenden Tragödie lindern kann. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann meinen Geist nicht von den Legenden befreien, die mit diesem alten Haus verbunden sind. Ein abergläubisches Geschwätz, an dem sich Zwergenhirne ergötzen können und an das ich nicht einmal einen Gedanken verschwenden würde, wenn Dobbs hier wäre. In all den Jahren, in denen ich von der Welt, die ich früher kannte, abgeschnitten war, war Dobbs mein sechster Sinn. Jetzt, zum ersten Mal seit meiner Entmündigung, wird mir das ganze Ausmaß meiner Ohnmacht bewusst. Es ist Dobbs, der meine blinden Augen, meine unbrauchbaren Ohren, meine stumme Kehle und meine verkrüppelten Beine ersetzt hat. Auf meinem Schreibmaschinentisch steht ein Glas Wasser. Ohne Dobbs, der es auffüllt, wenn es geleert wurde, wird es mir ergehen wie Tantalus. Seit wir hier wohnen, sind nur wenige in dieses Haus gekommen. Es gibt wenig Gemeinsamkeiten zwischen geschwätzigen Landleuten und einem Gelähmten, der weder sehen, noch hören, noch mit ihnen sprechen kann. Es kann Tage dauern, bis wieder jemand kommt. Allein nur meine Gedanken leisten mir Gesellschaft. Beunruhigende Gedanken, die durch die Empfindungen der letzten Minuten in keiner Weise gemildert wurden. Ich mag diese Empfindungen auch nicht, denn sie verwandeln den bloßen Dorfklatsch mehr und mehr in eine fantastische Bilderwelt, die meine Gefühle auf eine ganz besondere und fast beispiellose Weise beeinflusst. Es scheint Stunden her zu sein, seit ich mit dem Schreiben dieser Zeilen begonnen habe, aber ich weiß, dass es nur ein paar Minuten sein können, denn ich habe gerade diese neue Seite in die Maschine eingelegt. Der mechanische Vorgang des Blattwechsels, so kurz er auch war, hat mich wieder in den Stand versetzt, mich zu beherrschen. Vielleicht kann ich dieses Gefühl der nahenden Gefahr lange genug abschütteln, um zu berichten, was bereits geschehen ist. Zuerst war es nicht mehr als ein bloßes Beben, ähnlich dem Beben eines billigen Mietshauses, wenn ein schwerer Lastwagen dicht an der Bordsteinkante vorbeirumpelt. Aber dies ist kein locker gebautes Fachwerkgebäude. Vielleicht bin ich für solche Dinge überempfindlich und es kann sein, dass ich mir etwas einbilde, aber mir schien, dass die Erschütterung direkt vor mir ausgeprägter war. Und mein Stuhl steht im südöstlichen Flügel, weg von der Straße, direkt in einer Linie mit dem Sumpf auf der Rückseite des Hauses. Auch wenn dies eine Täuschung war, lässt sich nicht leugnen, was folgte. Ich wurde an Momente erinnert, in denen ich spürte, wie der Boden unter meinen Füßen zitterte. Riesige Granaten explodierten. An Zeiten, in denen ich sah, wie Schiffe, wie Spreu vor der Wut eines Taifuns umhergeworfen wurden. Das Haus bebte wie eine tuajagarische Asche in den dicken Nebeln Niflheims. Jedes Holz im Boden unter meinen Füßen zitterte wie ein leidendes Wesen. Meine Schreibmaschine zitterte, bis ich mir vorstellte, wie die Tasten vor lauter Angst klapperten. Ein kurzer Moment und es war vorbei. Alles ist so ruhig wie vorher. Ganz und gar zu ruhig. Es scheint unmöglich, dass so etwas passieren kann, und trotzdem alles so bleibt, wie es vorher war. Nein, nicht ganz. Ich bin fest davon überzeugt, dass Dobbs etwas zugestoßen ist. Es ist diese Überzeugung, die sich zu dieser unnatürlichen Stille hinzugesellt, die die vorahnungsvolle Angst verstärkt, die mich immer wieder beschleicht. Furcht, ja. Obwohl ich versuche, mir vernünftig einzureden, dass es nichts gibt, wovor man sich fürchten müsste. Die Kritiker haben meine Poesie sowohl gelobt als auch verurteilt, weil sie sie als lebhafte Fantasie betrachten. In einer Zeit wie dieser kann ich denen, die zu lebhaft rufen, nur zustimmen. Nichts kann wirklich zu verkehrt sein oder Rauch. Nur eine schwache, schwefelhaltige Note, die aber für meine aufmerksame Nase unverkennbar ist. So schwach, dass es mir unmöglich ist, festzustellen, ob er aus einem Teil des Hauses kommt oder durch das Fenster des angrenzenden Zimmers zieht, das sich zum Sumpf hin öffnet. Der Eindruck wird schnell immer deutlicher. Ich bin mir jetzt sicher, dass er nicht von außen kommt. Unruhige Visionen der Vergangenheit, düstere Szenen anderer Tage blitzen in stereoskopischer Rückschau vor mir auf. Eine brennende Fabrik, hysterische Schreie verängstigter Frauen, die von Feuerwänden eingeschlossen sind, ein brennendes Schulhaus, mitleiderregende Schreie hilfloser Kinder, die von einer einstürzenden Treppe eingeschlossen sind, ein Theaterbrand, verzweifeltes Geschrei panischer Menschen, die sich über glühende Böden in die Freiheit kämpfen und über allem undurchdringliche Wolken aus schwarzem, giftigem, bösartigem Rauch, der den friedlichen Himmel verpestet. Die Luft im Raum ist mit dicken, schweren, erstickenden Schwaden gesättigt. Jeden Moment erwarte ich, heiße Flammenzungen zu spüren, die begierig an meinen nutzlosen Beinen lecken. Meine Augen brennen, meine Ohren pochen. Ich huste und würge, um meine Lungen von den ozypetischen Gasen zu befreien. Rauch, wie man ihn nur mit schrecklichen Katastrophen in Verbindung bringt. Beißender, stinkender, mephistischer Rauch, durchdrungen von dem widerlichen Geruch brennenden Fleisches. Wieder einmal bin ich allein mit dieser unheilvollen Stille. Die willkommene Brise, die mir die Wangen fächert, gibt mir schnell meinen verlorenen Mut zurück. Offensichtlich kann das Haus nicht brennen, denn jede Spur des quälenden Rauchs ist verschwunden. Ich kann keine einzige Spur davon entdecken, obwohl ich wie ein Bluthund geschnüffelt habe. Ich beginne mich zu fragen, ob ich verrückt werde, ob die Jahre der Einsamkeit meinen Verstand aus den Angeln gehoben haben. Aber das Phänomen ist zu eindeutig, als dass ich es als bloße Halluzination einstufen könnte. Ob ich gesund oder verrückt bin, ich kann mir diese Dinge nur als Tatsachen vorstellen. Und in dem Moment, in dem ich sie als solche einordne, kann ich nur zu einer logischen Schlussfolgerung kommen. Die Schlussfolgerung an sich reicht aus, um die geistige Festigkeit des Menschen zu erschüttern. Dies zuzugeben hieße, die abergläubischen Gerüchte als wahr anzuerkennen, die Dobbs von den Dorfbewohnern gesammelt und für meine empfindlichen Fingerspitzen niedergeschrieben hat. Substanzloses Hörensagen, das mein materialistischer Verstand instinktiv als Unsinn verurteilt. Ich wünschte, das Pochen in meinen Ohren würde aufhören. Es ist, als ob verrückte, geisterhafte Spieler im Duett auf die schmerzenden Trommelfälle schlagen würden. Ich nehme an, es ist lediglich eine Reaktion auf die erstickenden Empfindungen, die ich gerade erlebt habe. Noch ein paar tiefe Züge dieser erfrischenden Luft. Etwas, jemand ist im Raum. Ich bin mir so sicher, dass ich nicht mehr allein bin, als ob ich die Anwesenheit sehen könnte, die ich so unfehlbar spüre. Es ist ein ganz ähnlicher Eindruck wie der, den ich hatte, als ich mich durch eine überfüllte Straße drängte. Die sichere Vorstellung, dass Augen mich mit einem Blick, der intensiv genug war, um meine unterbewusste Aufmerksamkeit zu fesseln, aus dem Rest der Menge heraushoben. Die gleiche Empfindung nur tausendfach vergrößert. Wer? Was? Kann das sein? Vielleicht sind meine Befürchtungen ja unbegründet. Vielleicht bedeutet es nur, dass Dobbs zurückgekehrt ist. Nein, es ist nicht Dobbs. Wie ich erwartet hatte, hat das Stechen in meinen Ohren aufgehört und ein leises Flüstern hat meine Aufmerksamkeit erregt. Die überwältigende Bedeutung der Sache hat sich soeben in meinem verwirrten Gehirn festgesetzt. Ich kann hören. Es ist nicht eine einzelne flüsternde Stimme, sondern viele. Lüsternes Summen von bestialischen Schmeißfliegen, satanisches Brummen triebhafter Bienen, das fauchende Zischen der unzüchtigen Reptilien, ein flüsternder Chor, den keine menschliche Kehle singen könnte. Es wird immer lauter. Der Raum erklingt mit dämonischen Gesängen, verstimmt, tonlos und grotesk düster. Ein teuflischer Chor, der unheilige Litaneien probt, Lobgesänge des mephistophelischen Elends, vertont von klagenden Seelen, ein grässliches Crescendo heidnischen Pandemoniums. Die Stimmen, die mich umgeben, kommen näher an meinen Stuhl heran. Der Gesang hat ein abruptes Ende gefunden, und das Flüstern hat sich in verständliche Laute aufgelöst. Ich strenge meine Ohren an, um die Worte zu verstehen. Näher. Und noch näher. Jetzt sind sie klar, zu klar. Besser, meine Ohren wären für immer verstopft, als dass ich gezwungen wäre, ihrem höllischen Gerede zu lauschen. Unheimliche Enthüllungen seelenkranker Saturnalien, schaurige Vorstellungen verheerender Ausschweifungen, profane Andeutungen, kabirischer Orgien, bösartige Androhungen ungeahnter Strafen. Es ist kalt, ungewohnt kalt. Wie von den kakodämonischen Erscheinungen, die mich bedrängen, inspiriert, knurrt die Brise, die vor ein paar Minuten noch so freundlich war, wütend um meine Ohren. Ein eisiger Sturm, der vom Sumpf heranbraust und mich bis auf die Knochen frösteln lässt. Wenn Dobbs mich im Stich gelassen hat, kann ich es ihm nicht verdenken. Ich halte nichts von Feigheit oder feiger Angst, aber es gibt einige Dinge. Ich hoffe nur, dass sein Schicksal nichts Schlimmeres war, als rechtzeitig weggegangen zu sein. Mein letzter Zweifel ist verflogen. Ich bin jetzt doppelt froh, dass ich an meinem Vorsatz festgehalten habe, meine Eindrücke aufzuschreiben. Nicht, dass ich erwarte, dass irgendjemand es versteht oder glaubt, aber es war eine Entlastung von der wahnsinnigen Anstrengung, untätig auf jede neue Manifestation einer psychischen Abnormität zu warten. So wie ich es sehe, gibt es nur drei Möglichkeiten: von diesem verfluchten Ort zu fliehen und die vor mir liegenden quälenden Jahre damit zu verbringen, zu versuchen zu vergessen. Aber fliehen kann ich nicht. Sich einem abscheulichen Bündnis mit Mächten zu beugen, die so bösartig sind, dass ihnen der Tartarus wie eine Nische des Paradieses vorkommt. Aber ich werde mich nicht beugen. Zu sterben. Viel lieber würde ich meinen Körper in Stücke reißen lassen, als meine Seele in einem barbarischen Tauschhandel mit solchen Abgesandten des Teufels zu verunreinigen. Ich musste einen Moment innehalten, um über meine Finger zu hauchen. Der Raum ist kalt von der stinkenden Kälte des Grabes. Eine friedliche Taubheit beschleicht mich. Ich muss gegen die Müdigkeit ankämpfen. Sie untergräbt meine Entschlossenheit, lieber zu sterben, als den heimtückischen Aufforderungen nachzugeben. Ich schwöre von Neuem, bis zum Ende zu widerstehen. Das Ende, von dem ich weiß, dass es nicht mehr weit ist. Der Wind ist kälter als je zuvor, wenn so etwas möglich ist. Ein Wind, der mit dem Gestank von toten, lebenden Dingen beladen ist. Oh, barmherziger Gott, der mir das Augenlicht nahm. Ein Wind so kalt, dass er brennt, wo er frieren sollte. Er ist zu einem glühenden Scirocco geworden. Unsichtbare Finger packen mich. Geisterfinger, denen die physische Kraft fehlt, mich von meiner Maschine zu zwingen. Eisige Finger, die mich in einen abscheulichen Strudel des Lasters zwingen. Teufelsfinger, die mich in eine Kloake ewiger Ungerechtigkeit hinabziehen. Todesfinger, die mir den Atem abschnüren und meine blinden Augen fühlen lassen, als müssten sie vor Schmerz platzen. Gefrorene Spitzen drücken gegen meine Schläfen. Harte, knöcherne Knöpfe, die Hörnern gleichen. Der boreale Atem eines längst Verstorbenen küsst meine fiebrigen Lippen und versenkt meine heiße Kehle mit gefrorenen Flammen. Es ist dunkel, nicht die Dunkelheit, die Teil jahrelanger Blindheit ist. Die undurchdringliche Dunkelheit der sündengetränkten Nacht, die pechschwarze Dunkelheit des Fegefeuers. Ich sehe, Spes mea Christus, es ist das Ende. Nicht für den sterblichen Geist ist es möglich, einer Kraft zu widerstehen, die die menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Nicht für den unsterblichen Geist ist es möglich, das zu besiegen, was die Tiefen erforscht und aus der Unsterblichkeit einen vergänglichen Moment gemacht hat. Das Ende? Nein. Es ist nur der glückselige Anfang. Taub, stumm und blind. Von Howard Phillips Lovecraft und Clifford Martin Eddy Jr. Gelesen von Benjamin Werner.